Herzlich willkommen beim Manager Magazin Podcast. In der heutigen vierten Folge unserer Reihe Generationenmanagement befassen wir uns mit der Generation Y, eine Generation mit vielen Synonymen, Digital Natives oder Millennials, manchmal auch Generation Me.
Es ist kein die Jungen gegen die Alten, um was es hier momentan geht. Wir wollen von den älteren Generationen lernen, wenn sie auch bereit sind, von uns zu lernen. Und wir wissen, dass wir die großen Veränderungen, die der Wirtschaft momentan bevorstehen, auch nur gemeinsam hinkriegen. Und die Forderungen, die wir stellen, die stellen wir, weil wir eine gute Arbeit abliefern wollen und weil wir wissen, welche Rahmenbedingungen dafür für uns erforderlich sind, dass wir den bestmöglichen Beitrag liefern können.
Mein heutiger Gast ist Philipp Riederle. Er ist am 9. Oktober 1994 geboren und damit selbst Angehöriger der Generation Y und beschäftigt sich als Autor und Unternehmensberater intensiv mit den Millennials und ihrem Verhalten in der Arbeitswelt. Er hat unter anderem Audi, die Deutsche Bank, Bertelsmann und die Telekom beraten. Sein erstes Buch, Wer wir sind und was wir wollen, war 4 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. In unserer heutigen Folge wollen wir die Gelegenheit nutzen, die aktuelle Arbeitswelt aus dem Blickwinkel eines Millennials zu betrachten. Der Generationen-Podcast wird präsentiert von DATEV, denn ganz gleich aus welcher Generation, jeder erwartet heute Software, die ihm einen Mehrwert verschafft, zum Beispiel spürbare Freiräume. Als einer der führenden IT-Dienstleister in Europa bietet das Softwarehaus DATEV speziell kleinen und mittleren Unternehmen vernetzte Lösungen für optimale digitale Workflows. Für alle kaufmännischen Aufgaben gibt es digitale Tools, die Sie effektiv von Büroaufgaben entlasten. Und zwar durchgängig, von der Angebotserstellung bis hin zum Jahresabschluss beim Steuerberater. Mehr Infos zu den neuen digitalen Perspektiven und den Softwarelösungen von DATEV finden Sie auf digitalschaftperspektive.de. Klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Podcast. Hallo Herr Riederle, ich freue mich, dass Sie uns heute Einblick geben, wie die Generation Y tickt. Wer gehört denn eigentlich alles zur Generation Y?
Ungefähr geht es bei den Geburtenjahrgängen 1980 los und geht dann bis zu den Geburtenjahrgängen 1995, wo dann die Generation Z weitergeht. Der maßgeblichste Unterschied zwischen den Vorgenerationen ist eben die Tatsache, dass wir die ersten digitalen Generationen sind und die Welt quasi nie anders kannten.
Die sogenannten Digital Natives.
Genau, die Digital Natives, die digitalen Ureinwohner.
Die Digitalisierung ist ja schon einer der Aspekte, die die Generation geprägt haben. Was ist denn noch in der Zeit, in der die Generation Y aufgewachsen ist, prägend gewesen?
Ich spreche da immer ganz gern von 3 großen Veränderungstreibern, die auf die Generation wirken. Nämlich auf der einen Seite, klar, der digitale Wandel, der, wenn man es genau nimmt, eigentlich für uns gar kein Wandel ist, weil es war ja eigentlich schon immer da. Also eben das Digitale. Zweitens der demografische Wandel. Momentan kommen hier in Deutschland nur noch halb so viele Kinder zur Welt wie 1960, was dann ja letztlich auch zu dem Fachkräftemangel führt, mit dem momentan die Unternehmen zu kämpfen haben und der ja auch letztendlich mit dafür verantwortlich ist, dass wir als junge Generation die Möglichkeit haben, unsere ganzen Bedürfnisse und Forderungen auch tatsächlich einzufordern. Also digitaler Wandel, demografischer Wandel und drittens, wie es bei jedem Generationenwechsel stattfindet, trifft natürlich auch uns ein Wertewandel, was bedeutet, dass uns unsere Eltern anders erzogen haben, als sie von ihren Eltern wiederum erzogen worden sind.
Und wie wurde die Generation erzogen?
Wenn man sich dann anschaut, was die Ergebnisse dieser Erziehung sind, dann sagt zum Beispiel ein Großteil meiner Gleichaltrigen, dass wir unsere eigenen Kinder mal genauso erziehen wollen, wie wir selber erzogen worden sind. Also wir scheinen wohl relativ einverstanden gewesen zu sein, wie wir erzogen worden sind. Also sowas wie wir rebellieren gegen das eigene Elternhaus oder aufbegehren scheint für unsere Generation sowas wie ein Relikt der Vergangenheit zu sein.
Was für Werte haben die Eltern ihren Kindern denn mitgegeben? Und wie tickt die Generation dadurch?
Also grundsätzlich kann man sagen, dass wir relativ behütet aufgewachsen sind, dass wir im Allgemeinen eine große Generation von Wunschkindern sind, dass wir von unseren Eltern gut umsorgt oder gar verhätschelt worden sind. Und wenn man insgesamt so schaut, was sind denn die Werte oder die Auswirkungen so dieses Wertewandels, die man irgendwie ganz konkret messen kann bei unserer Generation, dann sieht man zum Beispiel, dass wir im Vergleich zu den Generationen zuvor signifikant weniger Alkohol trinken, dass wir weniger Drogen nehmen, dass wir weniger rauchen. Also man könnte schon fast sagen, wir sind eine Generation von Spießern.
eine Generation von Spießern, die, wenn ich das richtig verstanden habe, auf Augenhöhe mit den Eltern erzogen worden ist, also nicht von oben herab.
Genau, das trifft ja so den allgemeinen Trend, der momentan auch irgendwie in der Führung diskutiert wird oder gelebt wird, nämlich irgendwie große Augenhöhe anstatt Autorität.
Wie ist denn das Selbstverständnis der Generation Y? Also wie schaut diese Generation auf sich selbst?
Über das Selbstverständnis, da gibt auch in den Studien über die Generation widersprüchliche Aussagen. So, das heißt, die einen berichten darüber, dass wir eine sehr selbstverliebte, selbstüberzeugte, eitle, egoistische Generation seien. Demgegenüber stehen allerdings gleichermaßen Berichte, die uns als sehr verunsichert, als anpassungsbereit, als ständig mit dem Gefühl konfrontiert, nicht den Anforderungen genügen zu können. Also dass das auf uns zutrifft, wenn wir irgendwie unser Selbstbild betrachten.
Ist das so? Also die Generation sieht sich selbst so.
Das sind quasi verschiedene Ergebnisse, wie über die Forschung quasi das Selbstbild erfragt worden ist, also wie wir uns selber sehen. Es gibt Berichte darüber, dass wir eben besonders eitel, besonders selbstverliebt, besonders von uns selbst überzeugt sind. Da gibt es Forschung dazu. Es gibt genauso aber auch die Berichte und Ergebnisse, die sagen, dass wir unsicher sind, dass wir denken, wir können nicht genügen den Ansprüchen, dass wir eine besonders angepasste Generation sein. Also da gibt's keine einheitliche Tendenz, dass der Generationenwandel hier irgendwie besonders große Veränderungsschübe mit sich bringt.
Okay, dann frage ich Sie ganz persönlich als Angehöriger dieser Generation. Wie sehen Sie sich selbst? Wie sehen Sie Ihre Generation?
gute Frage. Wie würde ich mich selber sehen? Also fällt mir ganz schwer, da über mich selber tatsächlich zu sagen, bin ich selbstverliebt? Vielleicht ein bisschen. habe ich das Gefühl, nicht genügen zu können? Naja, vielleicht ein bisschen. Also das Gefühl, quasi Bildungseinrichtungen durchlaufen zu müssen, das Gefühl, irgendwie ständig am Ball zu bleiben, das Gefühl, den Lebenslauf doch so danach auszurichten, dass irgendwie alles auf ein vermeintliches Ziel hinläuft. So, das sind vielleicht schon Gefühle, die bei vielen Gleichaltrigen vielleicht auch gleichzeitig auftreten. Irgendwie doch von sich selber überzeugt zu sein, aber vielleicht dann doch nicht ganz so sehr und irgendwie doch versuchen, den im Lebenslauf auf ein vermeintliches Ziel hinzustreben.
Das ist interessant, aber das ist wahrscheinlich auch etwas, das gar nicht nur auf eine Generation spezifisch zutrifft, sondern, und da sind wir wieder, man kann nicht alle über einen Kamm scheren, was viele Menschen kennen. Auf der einen Seite eine gewisse Selbstsicherheit in bestimmten Bereichen und auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Unsicherheit.
Aber die führt zu einer ganz interessanten Feststellung, dass gewisse Attribute, die unserer Generation gerne zugesprochen werden, nicht alleine von einem dieser Veränderungstreiber verursacht werden. So, dass wir uns auf einem Arbeitsmarkt so verhalten, wie wir uns verhalten, hängt nicht nur explizit mit einem Wertewandel zusammen, sondern hängt ganz maßgeblich auch eben mit der Arbeitsmarktsituation zusammen, dass wir in vielerlei Berufen und Jobs uns tatsächlich aussuchen können, wo wollen wir anfangen, dass wir da zumindest scheinbar eine riesengroße Wahl haben, was aus dem demografischen und dem Fachkräftemangel resultiert. So, und dass wir jetzt irgendwie neue Anforderungen ans Arbeiten und Zusammenarbeiten stellen, hat schon vielleicht ein bisschen was mit dem Wertewandel zu tun, aber resultiert auch oder insbesondere aus dem Wandel einfach der Marktbedingungen und des Lebensumfelds, also quasi aus der digitalen Veränderung. Es ist halt irgendwie doch das Zusammenspiel so dieser unterschiedlichsten gesellschaftlichen Prozesse, die momentan gleichzeitig stattfinden und eben in besonderem Maße prägen.
Das heißt aber auch, es ist der demografische Wandel, der Fachkräftemangel noch mehr ein Faktor dafür, dass die Generation so extrem selbstbewusst auftritt und auch fordernd auftritt gegenüber der Arbeitswelt, weil sie es kann. Also nicht unbedingt, weil sie jetzt überheblich ist oder weil sie so sehr von sich überzeugt ist.
Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt und ein glücklicher Zufall, wenn man so sagen möchte für meine Generation. Denn wir haben nicht nur andere Werte, Ideale und Vorstellungen, wie es vielleicht die Generation zuvor auch hatten. So, damit werde ich übrigens oft bei meiner Arbeit oder nach Vorträgen konfrontiert. So, wir haben uns das auch alles gewünscht, aber wir haben es damals alle nicht gekriegt. Jetzt meint ihr, ihr könnt kommen und das alles einfordern, was wir damals auch schon wollten. Dann sage ich, ja, tut mir leid, dass ihr es nicht bekommen habt, aber die Fachkräftesituation und die Arbeitsmarktsituation sieht halt momentan so aus, dass ihr euch nicht mehr leisten könnt, auf diese Bedürfnisse nicht einzugehen, weil ihr sonst irgendwie eure Aufgaben alleine machen müsstet. Das ist also in dem Fall glücklicher Zufall.
Ist das ein bisschen Sozialneid oder Generationenneid, was Ihnen da manchmal entgegenschlägt?
Ich beschäftige mich ja dann bei den Organisationen auch oft damit, wieso jetzt ein Wandel nicht funktioniert oder erst zu spät losgeht. Und oft sind es Einzelpersonen mit entsprechender Verantwortung, die dann prominent irgendwelche Veränderungen oder Entscheidungen blockieren. Und da gibt es irgendwie zwei ganz typische Aussagen zu diesem Thema. Nämlich die eine Aussage ist, ja, wieso sollt ihr eigentlich besser haben, als ich es damals gehabt habe? Oder komm du erst mal an und ich hatte die letzten 10 Jahre hier auch nichts zu sagen. Und wieso meinst du hier an deinem zweiten Arbeitstag schon einen Mund aufmachen und Anforderungen stellen zu können oder gar hier irgendwie Verbesserungsvorschläge zu haben? So, das ist der eine Punkt, dass man nicht mit seiner eigenen schweren Vergangenheit im Unternehmen abgeschlossen hat und deswegen alle anderen es auch nicht besser haben sollen. So, der andere Punkt, der ist allerdings sehr viel entscheidender aus meiner Sicht, ist der Punkt, dass viele erfahrene Führungskräfte Angst haben, ganz einfach ihre Macht zu verlieren. Weil sie sehen, boah, ich verstehe das nicht, ich blicke da nicht durch. Und wenn ich das jetzt hier erlaube, dass wir hier irgendwas digital oder agil machen und ich keine Ahnung davon habe, bin ich vielleicht selber gar nicht mehr nötig, habe ich vielleicht selber gar keinen Job mehr. Und mit denen versuche ich dann schon immer ins Gespräch zu gehen und denen zu erklären, naja, wenn ihr das hier blockiert aus dieser Angst raus, dann ist sehr wahrscheinlich, dass ihr auf jeden Fall keinen Job mehr haben werdet, weil eben es dieses Unternehmen nicht mehr geben wird, wenn alles so weitergeht wie bisher. Aber wenn ihr seht, dass ihr eine wertvolle Berufs- und Lebenserfahrung habt, die ihr nach wie vor beisteuern könnt, und wenn ihr euch eingesteht, dass ihr im Thema Digitalisierung nicht so viel Ahnung habt wie vielleicht manch Jüngere, dann gesteht das ein und gesteht euch auch ein, von den jüngeren Leuten in dem Punkt einfach zu lernen oder euch helfen zu lassen.
Und was würden Sie einem Millennial raten, der neu in einem Unternehmen angefangen hat und genau auf diese Widerstände stößt?
Also wenn ich mir meine Gleichaltrigen so anschaue, wenn die ihre ersten Erfahrungen im Berufsleben machen oder seit einiger Zeit drinstehen, dann sehe ich da oft, dass sie tatsächlich, wie es oft plakativ gesprochen wird, schon am zweiten Arbeitstag resigniert sind und überhaupt gar keinen Bock mehr auf den Laden haben. Da plant man lange, dass an dem Tag der erste Tag ist und dann weiß kein Mensch Bescheid, dass ich an diesem Tag tatsächlich komme, voller Eifer hier ins neue Unternehmen starte und am liebsten direkt die Welt damit verändern würde. Im Team ist die Hälfte im Urlaub und mein Chef hat viele andere Sachen zu tun. Das heißt, ich stehe dann erstmal alleine rum. Der Schreibtischstuhl für mich ist auch noch nicht da. Das heißt, ich kann mich erstmal auf den Boden setzen. Für meinen Computer gibt es noch keine Zugänge, die ich erstmal beantragen muss bei der IT. Es dauert im Konzern 3 Wochen, weil die IT ist ständig überlastet. Das heißt, ich kann 3 Wochen überhaupt noch gar nicht arbeiten. Also solche Situationen werden mir zuhauf geschildert, dass quasi man beginnt, denkt, man legt jetzt richtig los, hat richtig Spaß und dann kommt man da an und es ist weder irgendwas vorbereitet, noch können wir tatsächlich loslegen. So, dann kommen wir mit Ideen, mit Impulsen rein, aber entweder hat überhaupt gar niemand Zeit für uns oder es wird abgetan mit, ach, jetzt komm du erstmal hier an und mach erstmal 2 Jahre und lern den Laden kennen. So, aber so viel Zeit geben wir einem Unternehmen dann nicht, um das tatsächlich zu tun. Das heißt, wir kommen hochmotiviert, wir wollen was verändern und würden gern dieses Potenzial gleich in der ersten Woche auf die Straße bringen und in der ersten Woche auch direkt richtig mitarbeiten. Wenn mir dann Gleichaltrige davon berichten, wie es eben da so geht, wenn sie in solche Unternehmen kommen, dann kann ich denen nur raten, lasst euch durch dieses alte Gebaren und diese Rahmenbedingungen nicht verunsichern, denn die Bedürfnisse, die ihr habt, oder was ihr hier seht, was alles überhaupt gar nicht geht, um erfolgreich zu wirtschaften, da ist was dran. So, das heißt, lasst euch davon nicht verunsichern, lasst euch nicht unterkriegen, sondern versucht, euren Chef, die darüber liegenden Chefs, alle Personen in dem Unternehmen maximal damit zu konfrontieren, zu nerven, immer und immer wieder darauf hinzuweisen, was alles nicht funktioniert. Weil es ist deine Pflicht zu sehen, dass es nicht funktioniert, dass du so nicht arbeiten kannst Und demnach musst du selber versuchen, diese Veränderung herbeizuführen. Und wenn es gar nicht geht, dann schau auf den Arbeitsmarkt, dann sieh, dass nach Personen wie dir zuhauf gesucht wird und versuch, woanders glücklich zu werden, wenn es da überhaupt nicht funktioniert.
Klingt aber fast ein bisschen unsympathisch, diese Generation, die da hinkommt und denkt, alles ist vorbereitet, alles ist super. Klingt ein bisschen naiv, die Welt hat auf sie gewartet und dann der erste, zweite Arbeitstag, die totale Desillusion. Und statt sich dann durchzubeißen, Leidensfähigkeit zu zeigen oder Hartnäckigkeit dagegen anzugehen, wirklich etwas zu verändern, guckt man sich einfach um und sucht den nächsten Arbeitgeber, bis es dann irgendwann passt.
Naja, man sollte ja schon das große und ganze Ziel im Auge behalten. Und unser Ziel ist es, das sagen auch Befragungen unter Managern, wenn man die auf unsere Generation anspricht, was sie von uns halten, dass sie uns als enorm leistungsbereite Generation und als enorm willige Generation erleben, etwas voranzubringen. Und wenn man das große ganze Ziel im Auge behält, naja, dann finde ich es eigentlich schon bemerkenswert, dass uns dann in dem Aspekt irgendwie ein Anspruchsdenken unterstellt wird, wenn wir einfordern, dass unsere Arbeitsmaterialien zur Verfügung stehen, dass wir ordentlich eingearbeitet werden, dass wir genug Zeit mit unseren Kollegen und unseren Chefs haben, um letztendlich unsere Arbeit ordentlich machen zu können. Davon Anspruchsdenken zu sprechen, hat glaube ich nichts mit der Realität zu tun. Und man sollte da unsere Ziele, die wir haben, wenn wir uns so verhalten, im Auge behalten.
Das heißt, die Millennials sind karrierefokussiert und wollen arbeiten. Sie wollen einen Beitrag für das Unternehmen leisten.
So erlebe ich es, ja. Und da kämpfen wir teilweise eben gegen alte, verkrustete Strukturen und Rahmenbedingungen, die aus unserer Sicht, aus der Sicht, wie wir aufgewachsen sind, wie das Digitale für uns immer schon selbstverständlich war, einfach uns in unserem Arbeiten behindern und wir damit einfach nicht klarkommen und nicht den Beitrag zur Organisation liefern können, wie wir ihn gerne liefern würden.
Welche Vorteile hat ein Unternehmen denn noch von den Digital Natives?
Naja, da fällt mir als allererstes ein ganz pragmatischer Vorteil ein, nämlich überhaupt weiter zu bestehen. Wir sehen momentan aufgrund des demografischen Wandels, dass sehr große Alterskohorten in Ruhestand gehen oder in den nächsten Jahren in Ruhestand gehen werden. Das heißt, man kommt um unsere Generation überhaupt gar nicht drum rum, wenn man sein Unternehmen überhaupt weiter bestehen haben möchte. Natürlich ist es schon sehr vorteilhaft, die Generation, die schon immer digital aufgewachsen ist, mit ins Boot zu holen, wenn man irgendwie versucht, sein Unternehmen auf die digitale Realität, auf die digitalen Rahmenbedingungen einzustellen.
Eine Studie des Beratungsunternehmens Deloitte hat die Einstellung der Millennials in der Arbeitswelt so zusammengefasst. Die Millennials glauben in ihrer übergroßen Mehrheit, dass die Wirtschaft einen Neuanfang braucht, sowohl was die Aufmerksamkeit für Menschen und Ziele angeht, als auch ihre Produkte und Gewinne betreffend. Also das klingt ja so, als seien die Millennials innovative Reformer oder trotzige Querulanten.
Das Zitat steht eigentlich ganz gut dafür, wie wir die Arbeitswelt sehen. Neben den ganzen Veränderungen, die aufgrund des Wertewandels notwendig sind im Arbeitsleben, die dann halt irgendwie in andere Führungsstile münden, ist der Neuanfang in der Wirtschaft auch einfach aufgrund des digitalen Wandels unumgänglich. Und jetzt sind wir die Generation, die die Welt nie anders als digital erlebt hat. Das heißt, wir können irgendwelche alten Glaubenssätze und Weisheiten oder Denkweisen, wir können die überhaupt gar nicht nachempfinden oder überhaupt gar nicht verstehen, nach denen so die alte Wirtschaft, alte Unternehmen geführt werden. Und dann kommen wir natürlich irgendwie in die Unternehmen, die nach diesen Prinzipien aufgebaut und geführt worden sind und verstehen die Welt überhaupt nicht. Und es ist auch gut, dass wir die nicht so verstehen. Und deswegen sagen wir, boah, nee, so kann es nicht weitergehen. Und das hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun, die wir so erleben und die wir kennen.
Was sind denn so die typischen Antreiber oder Motivatoren der Generation Y?
Das finde ich übrigens auch einen super spannenden Aspekt. Wenn man sich anschaut, aus welchen Gründen wir einen Job annehmen oder wie wir uns für einen Beruf entscheiden, dann sieht man, dass sich zumindest an der Oberfläche zwischen den Generationen gar nicht so viel verändert hat. Da sieht man, dass auch für unsere Generation das Thema Sicherheit eines der entscheidenden ist, wie auch bei der Generation unserer Eltern. Nur wenn man dann ins Detail schaut, wie die unterschiedlichen Generationen Sicherheit definieren, finden sich dann tatsächlich sehr bemerkenswerte und entscheidende Unterschiede. Einfach aufgrund unserer Prägung, wie wir aufgewachsen sind, sehen wir keine richtige Sicherheit in solchen materiellen Dingen wie Geld oder der unbefristeten Festanstellung, weil wir halt wissen, boah, die nächste Krise kommt bestimmt und vielleicht ist dann das ganze Geld, was ich irgendwie als Schmerzensgeld in einem Zeitgeldtausch in irgendeinem Unternehmen bekommen habe, auf meinem Sparbuch dann überhaupt nichts mehr wert. Oder was bringt mir mein unbefristeter Festvertrag, wenn mein Unternehmen die nächste Digitalisierungswelle verschläft und dann halt einfach nicht mehr da ist. Der Top 1 Beweggrund, der uns in der internationalen Literatur attestiert wird, heißt Purpose, also irgendwie eine sinnhafte Tätigkeit oder ich nenne es auch ganz gern eine gute Zeit haben. So, das heißt, das, was ich mache, mache ich gern. Ich habe eine gute Zeit, nämlich auch dann, wenn es mein Unternehmen in 5 Jahren vielleicht nicht mehr gibt, kann ich darauf zurückblicken und sagen, boah, immerhin habe ich die letzten 5 Jahre eine gute Zeit gehabt. Der zweite Punkt ist Selbstverwirklichung und ich deute den so als möglichst viel lernen, nicht auf der Stelle stehen bleiben, sich nicht langweilen in seinem Arbeitsalltag, weil auch wenn es in 5 Jahren vielleicht das Unternehmen nicht mehr gibt, weiß ich, dass sich die Welt in einer Geschwindigkeit wie nie zuvor weitergedreht und weiterentwickelt hat. So und so muss es ich natürlich auch in meinem Arbeitsalltag. So, das heißt, ich erwarte, dass ich natürlich ständig Neues lerne, ständig neue Erfahrungen mache, um irgendwie am Stand der Zeit zu sein. Und der dritte Punkt, wo wir Sicherheit draus finden, ist ein adäquates Arbeitsumfeld und dass ich mich nicht mit irgendwelchen veralteten Vorgehens- und Denkweisen aufhalten und blockieren muss, die dann letztendlich meinen Beitrag irgendwie minimieren, weil letztendlich keine Zeit oder keine Energie mehr übrig bleibt, die Sachen zu machen, die eigentlich wirklich zu machen sind.
Also die Millennials wollen einfach eine gute Arbeit abliefern und dabei möglichst noch Sinn oder einfach Spaß haben.
Genau, möglichst viel lernen, eine gute Zeit haben und natürlich, man sieht in diesen Studien, dass das Thema Vergütung nicht mehr an allererster Stelle steht, sondern eben eher ins Mittelfeld abrutscht. Was aber so zu interpretieren ist, dass es uns nicht egal ist, wie viel wir verdienen. Natürlich wollen wir angemessen oder vielleicht sogar sehr gut entlohnt werden, keine Frage. Wir finden auch, dass es uns zusteht. Aber das ist nicht das entscheidende Kriterium, weil bei einem Arbeitsmarkt, der momentan so aussieht, wird das schon viel mehr zur Grundvoraussetzung, die halt einfach da sein muss, über die man gar nicht mehr allzu viel sprechen braucht. Ich glaube, das Wichtigste, was festzuhalten bleibt, ist, es ist kein die Jungen gegen die Alten, um was es hier momentan geht. Und es ist ja auch nicht, dass wir maßlose Forderungen stellen, die dem Unternehmen nichts nützen. Sondern wir wollen von den älteren Generationen lernen, wenn die auch bereit sind, von uns zu lernen. Und wir wissen, dass wir die großen Veränderungen, die der Wirtschaft momentan bevorstehen, auch nur gemeinsam hinkriegen. Wir wollen von den Älteren lernen, wenn die auch bereit sind, von uns zu lernen. Und die Forderungen, die wir stellen, stellen wir nicht aus irgendwelchen sozialromantischen, verträumten Gründen, sondern die stellen wir, weil wir eine gute Arbeit abliefern wollen und weil wir wissen, welche Rahmenbedingungen dafür für uns erforderlich sind, dass wir den bestmöglichsten Beitrag liefern können.
Das war der Manager-Magazin-Podcast mit der Folge über die Generation Y in der Arbeitswelt. Weitere Informationen finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Nächste Woche befassen wir uns mit der aktuell jüngsten Generation in Unternehmen, der Generation Z. Professor Dr. Christian Scholz, Autor des Buches Generation Z, wie sie tickt, was sie verändert und warum sie uns alle ansteckt, wird sich mit mir näher über diese Generation unterhalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine spannende und erfolgreiche Zeit. Mein Name ist Sandrina Lorenz und ich verabschiede mich von Ihnen.